Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher, dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Daniel Föst, Bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, und Angelique Renkhoff-Mücke, Gesellschafterin und Vorstandsvorsitzende der Varema Renkhoff-Gruppe.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Neues Bauen. Zum Thema: Welche baupolitischen Anforderungen muss sich eine neue Bundesregierung denn stellen? Und ich freue mich sehr, dazu zu diskutieren mit Frau Renkhoff-Mücke, Gesellschafterin und Vorstandsvorsitzende der Varema Renkhoff-Gruppe. Herzlich willkommen. Und ebenso eingeladen Herr Daniel Föst, Mitglied des Bundestages und baupolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Servus zusammen.
Hallo, schön, Sie zu sehen. Herr Föst, Sie waren, wenn ich mich recht informiert habe, gestern im Café Luitpold. So ist es, gut. Und hier wurde nämlich die Frage geklärt, wie können wir diesen gordischen Knoten lösen, damit Vermieten wieder attraktiver wird und mehr Wohnraum entstehen kann. Und dazu haben Sie mit Herrn Dr. Marco Buschmann, Bundesminister AD, gesprochen. Was kam denn dabei raus?
Bottomline, so wie wir es jetzt machen, können wir nicht weitermachen. Also entweder wir bringen in der Politik den Mut auf, generell die Weichen anders zu stellen, oder aber wir werden tatsächlich mit der großen Frage, wie können wir ausreichend günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, scheitern. Ich will nicht ins Detail gehen, aber vielleicht die großen Punkte. Einheitliche Standards, dem Vermieter auch mal signalisieren, danke, dass du vermietest. Bisher ist er ja der Böse in diesem ganzen Geschäft. Und als drittes Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit.
Frau Renkhoff-Mücke, Sie haben gelauscht, Sie haben gut zugehört. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich kann dem grundsätzlich nur zustimmen. Ich glaube auch, ich würde es auf drei Punkte zusammenfassen. Zum einen brauchen wir neuen Wohnraum. Also das ist unstrittig. Wir brauchen mehr Wohnraum und wir brauchen auch das Thema Renovation. Dafür braucht es erstmal verlässliche Rahmenbedingungen. Alles das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, rein, raus, Unsicherheit. Jeder sagt einfach, ich warte erstmal ab, weil das, was gestern beschlossen wurde, ist übermorgen noch lange nicht umgesetzt und bis dahin vielleicht schon dreimal wieder verändert. Also das muss dringend anders werden, damit man wieder weiß, ich kann mich darauf verlassen, ich kann planen, ich kann etwas Neues machen.
Planungssicherheit, ja. Okay.
Planungssicherheit. Ja. Der zweite Punkt ist Vereinfachung, Beschleunigung. Es dauert immer noch viel zu lange, es ist viel zu kompliziert. Die ganzen Bauvorschriften, wir sind immer noch am obersten Level bei allen Anforderungen. Es wird noch mal verschärft, das macht es teurer, es dauert länger und das ist am Ende im Defekt ein Anti-Investitionsprogramm, weil jeder sich dann davor scheut und es macht. Und das Dritte ist, wir brauchen auch wieder Förderprogramme, die das Ganze unterstützen. Förderprogramme, die verlässlich sind, die auch den Investor dann auch die Sicherheit geben. Förderprogramme nicht im Sinne, dass das unendlich viel Geld kosten muss, aber Abschreibungsmöglichkeiten für Investoren, aber auch für beispielsweise Renovation, Förderprogramme, wo einfach der Hausbesitzer sagt, okay, ich kann mich jetzt drauf verlassen und ich kann mit etwas Unterstützung eine energetische Sanierung vorantreiben. Das wären so die drei wichtigsten Punkte, die mir ja auf dem Herzen liegen würden.
Möchten Sie darauf gleich antworten?
Ja, also die drei Punkte, ich weiß, ne, wir haben da Verantwortung getragen in den letzten drei Jahren. Die drei Punkte sind jetzt nicht an der FDP gescheitert, wo wir Konsens haben, wenn ich jetzt mal den Fehler mache, auch eine andere Partei mit reinzunehmen, wo wir Konsens haben, zumindest mit CDU, CSU und FDP, dass wir auf Bundesebene niedrige, einheitliche Standards definieren müssen. Und über diesen einheitlichen Standards gilt rechtssicher die Vertragsfreiheit. Wir haben ja momentan das Problem, dass wir durch die ganzen Normen, die Vorschriften, die Verordnungen, die Gesetze auch schon gar nicht mehr die Vertragsfreiheit haben. Der Auftraggeber kann mit dem Auftragnehmer schon gar nicht mehr frei entscheiden, wie bauen wir das eigentlich? Und diese Freiheit, diese Flexibilisierung, diese Flexibilität, die müssen wir wiederherstellen, indem wir auf Bundesebene niedrige, ganz bewusst niedrige, einheitliche Standards einführen. Wer mehr machen will, happy, happy, welcome. Wenn er jemanden findet, der es bezahlt, alles fein. Momentan geht es nicht. Und bei den Förderprogrammen absolut d'accord. Wir haben leider einen Förderdschungel hinterlassen, das muss man selbstkritisch so sagen, dass wir wirklich jede kleinste Kleinigkeit irgendwie mit einem komplexen Förderprogramm bedenken. Und diese Förderprogramme, die haben dann teilweise nur 17 Millionen mal 200 Millionen. Alle Förderprogramme zusammenführen, alles in einen Topf. Eine Schiene für professionelle Entwickler, eine Schiene für Privatpersonen. Und dann wäre die Art der Förderung tatsächlich eine Zinsförderung. Nicht mehr die Zuschussförderung, hier schmeißen wir dir 20.000 Euro hin, sondern wir senken deinen Zins vielleicht 1-2 Prozentpunkte unter den Marktzins. Dann hätte der Staat einen Hebel, weil er sich günstiger verschulden kann als andere. Plus, wir hören auf mit diesem wirren, du musst das noch machen und da Q&G und hier EA40 und da das noch. Nee, niedrig, einfach und gerecht, auch im Fördersystem.
Wie klingt Zinsförderung für Sie, Frau Enkhoff-Mücke?
Absolut. Also von der Investorenseite, glaube ich, sind das die wichtigsten Punkte. Für die Herstellerseite, also diejenigen, die als Bauzulieferer an diesen Projekten mitarbeiten, da gibt es in Richtung Regulierung noch viel, viel Arbeit. Da kommt einiges natürlich selbstgemacht, hausgemacht in Deutschland. Dann natürlich durch den Föderalismus unterschiedliche Normungen etc. Teilweise sind die Hersteller auch ein bisschen selber verantwortlich, weil jeder natürlich irgendwo versucht, auch sich selber nochmal zu positionieren und es damit auch nicht einfacher macht, muss man fairerweise zugeben. Aber wir kriegen natürlich auch vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit aus der EU Dinge, also das ist teilweise, es versteht man schon gar nicht mehr, geschweige denn, dass man das Ganze umsetzen kann und teilweise auch umsetzen muss, bevor man überhaupt anfängt zu liefern, wo ich sage, weiß ich doch noch gar nicht, was ich da überhaupt, mit wem ich zusammenarbeite. Und das muss dringend aufhören, weil damit wird es einfach so unattraktiv gemacht. Und da muss man am Ende sagen, nee, dann kann ich es gar nicht mehr leisten, weil ich gar nicht mehr weiß, ob ich das rechtlich wirklich sauber abbilden kann.
Also ich schmunzel kurz, weil wir haben tatsächlich die künstliche Intelligenz gefragt, wenn wir ein Interview mit Ihnen beiden führen zu genau diesem Thema baupolitische Anforderungen für eine neue Bundesregierung. Die erste Frage lautet an Sie gerichtet, Frau Enkhoff-Mücke, wie stark belasten die aktuellen Lieferkettenprobleme, Materialengpässe die Baubranche?
Die Lieferkettenprobleme sind nicht das Problem oder nicht die größte Herausforderung. Ich glaube natürlich, während der Corona-Zeit war das was anderes, aber das hat sich wieder stabilisiert und da haben sich die Hersteller auch gut drauf eingestellt. Das Problem ist einfach die Anforderung, die Deklarierungen an die Produkte. Also alles das, was wir mit EPDs, mit allen möglichen Anforderungen erstmal zuliefern müssen, damit unser Produkt, was vielleicht schon Jahrzehnte verbaut wird, an dieser Baustelle zugelassen wird, überhaupt in die Ausschreibung kommen darf. Da braucht man mittlerweile Stäbe, die dann auch rechtlich alles absichern. Ansonsten bin ich immer mit einem Bein irgendwo schon wirklich im Vertragsbruch, weil ich gar nicht weiß, wie's. Und dann kommt noch das Nächste hinzu. Wir müssen viele Dinge liefern. Der Gesetzgeber hat aber noch nicht ganz genau festgelegt, was wir denn liefern müssen. Das ist das Nächste. Also wir müssen eigentlich Dinge liefern, die aber noch gar nicht genau beschrieben sind, was es denn ist. Also bei dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung etc., da gibt es viele Dinge, wo einfach wirklich bis heute noch nicht festgelegt ist, wie so ein Bericht auszusehen hat. Aber eigentlich hätten wir ihn bis letztes Jahr März das erste Mal fertigstellen müssen. Dann wird es verschoben. Aber ich meine, wenn was im Februar verschoben wird und ich soll es im März liefern, weiß ich auch, also entweder habe ich es gar nicht gemacht in dem Glauben, es wird schon nicht kommen, oder ich bin fast fertig und stehe jetzt da und sage, ja, und jetzt muss ich noch mal alles ändern. Also, und das ist nur ein Beispiel, das zieht sich wirklich komplett.
Ja, gut, vielen Dank. Aber da bewegt man sich ja auch in der Rechtsunsicherheit, weil dann kommt wieder irgendein Umweltverband und sagt, da steht irgendwas nicht drin, wir klagen dagegen. Rechtssicherheit entsteht halt erst dann, wenn der Staat die Anforderungen klar zieht, das musst du machen. Aber ich muss da kurz einhaken, weil das auch in meiner Rolle tatsächlich frustrierend ist. Wenn wir mal die ganzen Dokumentationspflichten nehmen, bekannteste ist das Lieferkettengesetz. So, über das Lieferkettengesetz, ich muss bis in die letzte Schraube nachdokumentieren, dass da gewisse Standards eingehalten werden, auf der ganzen Welt. Da sagt Robert Habeck, das müssen wir wegbolzen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich vor die Industrie und sagt, ich verspreche euch, das Lieferketten-Dokumentationspflichtengesetz wird eingestampft. Christian Lindner sagt, Freunde, bin ich dabei. Und passiert ist nichts. Und das ist ein Punkt, der mich zutiefst frustriert. Man hat Konsens in der Politik, aber wenn es dann zum Schwur kommt, dann kommen wieder 37.000 Bedenkenträger und sagen, nee, vielleicht brauchen wir es doch. Deswegen jetzt wäre mal Vorschlag der FDP, ich will jetzt nicht zu sehr in die Werbung gehen, aber Vorschlag der FDP, wir halten alle Dokumentationspflichten an und schauen, ob die Welt untergeht. Wenn sie nicht untergegangen ist, dann können wir mal sagen, welche wir komplett abschaffen.
Anderes Beispiel, was mir wirklich auch nur Fragezeichen ins Gesicht geschrieben hat, Taxonomie kommt ja jetzt. Bei der Taxonomie müssen Sie im Prinzip nachweisen, dass die Produkte am Bau alle entsprechende Vorschriften einhalten, nicht schädlich sind etc. Jetzt gibt es ein paar Stoffe, die sind schädlich, die sind beispielsweise in Motoren drin. Dann müssen Sie, wenn Sie überhaupt an so einer Ausschreibung teilnehmen, nachweisen, dass es unmöglich ist, diesen Motor ohne diesen Stoff herzustellen. Wir verbauen den Motor aber. Wie soll ich denn Nachweis bringen, dass man das überhaupt nicht braucht? Also irre. Einfach irre. Und dann muss ich sagen, okay, dann lassen wir es halt.
Ja, oder aber es kommt dann ein Beratungsunternehmen und sagt, kein Thema, wir zertifizieren das, kostet eine Viertelmillion. Genau. Das hat niemandem geholfen. Der Motor wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten verbaut. Keiner hat die Ölflüssigkeit des Motors getrunken. Warum auch? Und das ist tatsächlich, also da haben wir uns verrannt in eine Dokumentationswirrwarr, der nur bremst.
Dann gehen wir nochmal zurück. Sie hatten vorhin angesprochen, das Stichwort auch Föderalismus natürlich. Und die Harmonisierung grundsätzlich der Landesbauordnungen gilt zweifelsfrei als Mammutaufgabe. Welcher Teil ist denn tatsächlich hochkomplex? Und was könnten wir eigentlich recht schnell umsetzen, wenn der politische Wille da wäre?
Also
beide gerne, ja.
Also ich würde mal sagen, der Punkt ist, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Vorschriften. Und das Problem ist, dass jetzt ein Unternehmen in natürlich allen Bundesländern irgendwo tätig ist und da schon mal alle unterschiedlichen Vorschriften kennen muss, einhalten muss. Das ist das eine. Das zweite ist digital. Also wenn das Ganze digital wäre überall, dann wäre es schon mal deutlich einfacher. Und der letzte Punkt ist, es sitzen natürlich am Ende Menschen dahinter. Und das muss man ganz klar sagen, in den Behörden, die Menschen haben die Aufgabe, dass all diese Vorschriften eingehalten werden. Und dieser Pragmatismus, einfach zu sagen, hey, wir müssen jetzt einfach bauen, wir müssen vorankommen und ich traue mich, etwas auszulegen und zu sagen, ja, mach. Dieser Pragmatismus ist in Deutschland verloren gegangen und wir brauchen einfach wieder mehr Mut zu sagen, ja, wir kriegen hier jetzt schnell eine Genehmigung und wir wissen, wir brauchen Wohnraum, also jetzt einfach mal machen und dann schauen wir und hinterher werden wir eine gute Lösung finden, aber bei uns geht es immer andersrum, erst alles bis ins letzte Detail abprüfen und wenn die letzte Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, kann ich den Stempel noch nicht draufgeben und so kommen wir nicht
also
weiter.
Also ein unternehmerischer Pragmatismus wird gefordert, ja.
Ja, aber den können wir tatsächlich auch, also eine Verwaltung wird nie agieren wie ein Unternehmen, aber wir können in der Politik Rahmen setzen, die zumindest näherungsweise dann funktioniert. Konkretes Beispiel, weil Sie gefragt haben, was ist komplex und was ist mit politischem Wille umsetzbar. Komplex ist, sorry, wenn ich so platt sage, alles. Ne, wir hatten die europäische Ebene, die redet mittlerweile weg mit, die Bundesebene redet mit, wie geplant wird, die Landesebene legt fest 16 Mal, wie gebaut wird, die kommunale Ebene 1000 Mal in Deutschland legt fest, ob gebaut wird. Und das ist alles nicht aufeinander abgestimmt, mittlerweile auch gegenläufig. Das müssen wir ordnen. Ich nehme wahr, dass bei der Harmonisierung der Landesbauordnungen tatsächlich Bewegung reinkommt. Will jetzt nicht zu optimistisch klingen, aber ich nehme wahr, dass sagen wir mal, relevante Länder ihre Bauordnungen harmonisieren, weil der Kostendruck so hoch ist. Ja. Wenn wir Wohnraum für 5.000 Euro den Quadratmeter bauen, dann muss der vermietet werden für 18, 19 Euro kalt im Monat. Und das kann sich die Mitte der Gesellschaft nicht mehr leisten. Deswegen die Voraussetzungen zu schaffen, dass anders gebaut werden kann, dass in die Landesbauordnungen wichtig, industriell, modular, serielle Fertigung, da ist Bewegung. Und das Zweite, es wird formuliert in der Branche und ich schließe mich dem an. Man muss einen Abwägungsvorrang, insbesondere beim Wohnungsbau, einführen. Also, ne, wenn die Abwägung ist, Mauerlurch oder 100 günstige Wohnungen, dann müsste man sagen, solange wir da ein massives soziales Problem haben, 100 günstige Wohnungen. Und der Mauerlurch, der kam da, weil eine Mauer stand, der kommt auch wieder, wenn da eine Mauer steht. Wir müssen bei der Abwägung den Wohnraum tatsächlich das Prä geben, dass der auch entsteht, weil sonst verlieren wir uns. Weil das macht mich fertig, weil Berlin sitzt ja immer noch oben drauf. Die haben in Berlin tatsächlich ein Reptilien-Insekten-Areal gebaut für 70 Millionen Euro, auf das dann Insekten und Reptilien, die bei Bauvorgängen gefunden werden, hingesiedelt werden. Wenn sie das Pech haben und finden sowas, eine Kröte, ein Lurch, dann müssen sie auch lang genug warten, dass der da auch wirklich bleibt und nicht wiederkommt. Und dann brauchen wir uns gar nicht wundern, dass wir mit nichts fertig werden.
Gut, wir kommen aber nochmal von den Amphibien zurück.
Ja, ich habe vielleicht 2, 3 Beispiele, um so ein bisschen mal prägnanter zu machen. Also ein Beispiel, unterschiedliche Bauordnungen. Baden-Württemberg, Bayern. Jetzt gar nicht im Wohnungsbau, aber im Gewerbebau ein 3-geschossiges Gebäude. Das muss in Baden-Württemberg einen Aufzug haben, in Bayern braucht es keinen Aufzug. Jetzt ein 3-geschossiges Bürogebäude, also Barrierefreiheit überhaupt kein Thema, aber wir haben jetzt auch nicht unendlich viele Menschen. Das heißt, ich kriege die auch ganz gut da unter, wo sie eben barrierefrei reinkommen. Aber ich muss einen Aufzug bauen. Wir haben bei uns in den Gebäuden Aufzüge, da ist noch never ever jemand mit diesem Aufzug gefahren, weil so ein paar Treppen laufen am Tag, also im zweiten Stock,
das
schafft,
gut, ja?
schafft fast jeder. Ein Beispiel. Anderes Beispiel, Thema Naturschutz. Wirklich absoluter Freund. Wir haben direkt neben der Autobahn gebaut, aber wir mussten die Lurche umsiedeln. Die wurden dann einzeln mit Baggerschaufeln umgesiedelt.
Das sind also
direkt
tatsächlich bei den
50 Meter neben der Autobahn.
Das ist keine Ausnahme. Ernsthaft nicht.
Und der dritte Ansatz, um sowas zu lösen, tatsächlich, es kommt ein bisschen auf die Komplexität an. Also ich bin dabei, Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden. Aber wenn beispielsweise nach 3 Monaten oder nach einer gewissen Frist die Baugenehmigung nicht da ist, einfach mal zu sagen, okay, damit ist sie erteilt. Dann kann ich entweder bei denen, die wirklich kritisch sind, die Hand heben und dann müssen halt andere Dinge mal durchlaufen. Und ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube nicht, dass in Deutschland dann alle Gebäude einstürzen.
Das sicher nicht.
Ich habe noch eine ganz letzte Frage, weil ich habe die vielen anderen ihrer Kolleginnen, Podcast-Kolleginnen heute auch gestellt. Welche konkreten staatlichen Rahmenbedingungen braucht denn die Baubranche für eine erfolgreichere Digitalisierung?
Also da bin ich als Liberaler, muss ich sagen, wir müssen die zum gewissen Teil zur Pflicht machen. Ich weiß, das ist unpopulär, aber ein konkretes Beispiel. Wenn ich Geld vom Staat will, völlig egal, ob Förderung von Kommune, Land oder Bund oder Europa, dann muss ich digitalen Zwilling vorlegen. Sonst habe ich, also ich würde es zur Förderbedingung machen. Wenn der Staat selber baut, muss es grundsätzlich sein. Wir haben momentan ein Durchdringungsproblem mit digitalen Modellen. Es gibt zwar alles, auch hier auf der Messe, man sieht da ganz, ganz viel Technik, aber man kommt immer noch wunderbar ohne zurecht, obwohl die Vorteile gigantisch sind. Deswegen sage ich, wer von uns oder vom Staat Geld will, der muss einen digitalen Zwilling vorlegen. Da wäre ich wirklich rigoros.
Da würde ich mal dagegen halten, würde ich sagen, sofort bin ich dabei, wenn der Staat nicht umgekehrt dann vieles noch auf Papierform haben will. Also solange wir gezwungen sind, im Prinzip das doppelt zu machen, nämlich einmal dann wirklich in Papierform noch vorzulegen, weil der Staat nicht in der Lage ist, es digital zu verarbeiten, solange kann er von uns nicht verlangen, dass wir nur digital arbeiten, weil wir immer noch, also wir arbeiten digital, aber es ist die Doppelarbeit. Wir müssen im Moment beides machen und das ist auch ein Wahnsinn.
Das ist korrekt, aber an der Stelle, habe ich nicht erwähnt, bin ich voll bei Ihnen, Frau Renkhoff-Mücke. Die Technik ist da. Ein großer deutscher Wohnraumbetreiber hat mit der Stadt Bochum tatsächlich und einem Startup die Technik entwickelt, einen digitalen Bauantragstellung, also maschinenlesbaren Bauantrag mit einem Algorithmus, der dann auf der Genehmigungsseite prüft, ist alles okay. Der Algorithmus spuckt dann aus, Mensch, ich glaube, alle Regeln sind eingehalten, schau aber noch mal rein, bevor du es unterschreibst, oder Mensch, Achtung, da ist eine Regelverletzung, kannst du nicht freigeben. Und das hat tatsächlich bei den wenigen Projekten, die mitgemacht wurden, zum einen zu Personaleinsparungen auf kommunaler Seite geführt, was ja auch, die haben ja keine Leute mehr. Die müssen digitalisieren, um ihre Personallücke zu schließen. Also da war ein Win und Kostenreduzierung, weil auch die Planung fehlerfreier war. Und der dritte Win war dann Geschwindigkeit. Wir können es von Bundesebene nicht vorgeben. Aber die Behörden müssen maschinenlesbar arbeiten. Wenn ein Bauamt zu mir kommt, wir haben einen digitalen Bauantrag und meint damit, die haben eine Upload-Maske für ein PDF, da kriege ich einen Weinkrampf.
Und zusammengefasst auch bitte keine doppelte Arbeit. Das ist ganz klar rübergekommen.
Das ist genau der Punkt.
Frau Renkhoff-Mücke, Herr Föst, herzlichen Dank. Vielen Dank für das spannende Gespräch und viel Erfolg in 2025.
Dankeschön.
Danke ebenso.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.